Julian macht sein Spiel. Er hält den Laden dicht. Er macht viele Situationen für uns weg. Er verteidigt oft auch einmal 1 gegen 2. Technisch ist der Abschluss beim 2-0 für mich pure Weltklasse, weil den musst du erstmal so direkt mit der Innenseite nehmen, lobte Nico Schlotterbeck seinen Kollegen Julian Reiersson, der quasi im Alleingang mit Mats Hummels den FC Bayern München am vergangenen Samstag in der Allianz Arena zu München niedergerungen hat. Dies sind die Eröffnungsworte zu Rasenballspott, Episode 192, am Ostermontag, den 1. April 2024. Dies ist eine besondere Aufnahme, weil diese Aufnahme bestreite ich nicht mit altbewährtem Co-Kompagnon Marco Neubert, sondern mit einem Gast, zu dem ich jetzt gleich kommen werde, weil ich befinde mich nicht wie üblich im heimischen Münster, in westfälischen Gefilden, sondern tief im Süden der Bundesrepublik. Deswegen begrüße ich nicht nur die Rasenballspötter draußen an den Endgeräten zu dieser Aufnahme, sondern auch dich, lieber Philipp, bei Rasenballspott. Grüß dich.
Hallo, mich freut sehr, dabei sein zu dürfen. Die Einladung kam spontan und sehr überraschend. Und ich muss nicht lange überlegen und freue mich jetzt, dabei zu sein.
Wunderbar. Schön, dass du dabei bist. Freue mich auch, dass wir es persönlich schaffen. Also wir sitzen uns in Ulm gegenüber und bei dir zu Hause. Wir kennen uns jetzt seit circa 10 Jahren. Der Kontakt, der war ja eher zwischendurch mal dürftig. Du hast zwischendurch mal geschrieben, dass du uns hörst, was mich sehr gefreut hat. Wir haben uns kennengelernt über ja, deinen besten Freund, kann man so sagen.
Ja, genau.
Genau, mit Thomas. Grüße gehen raus. Er hat heute auch Geburtstag. Herzliche Glückwünsche, falls du das jetzt hier hörst, wovon ich jetzt ausgehe, weil ich dir gerade noch ein Bild von uns beiden geschickt habe. Und freue mich, dass wir jetzt die nächsten 60 Minuten einerseits natürlich über dich sprechen können, deine Fußballleidenschaften, die nicht mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht werden, was ja die große Aufgabe von Marco war beim letzten Mal, dass hier nicht jetzt wieder schwarz-gelbe Suppe ausgegossen wird. Die wird ausgegossen, weil wir natürlich eine Serie am Wochenende gebrochen haben, bei der ich live dabei sein durfte. Freue ich mich natürlich, da auch jetzt gleich 2, 3 Sätze zu sagen. Und nur, es geht jetzt heute auch ein bisschen vermerkt um dich, weil du trägst den Brustring im Herzen. Sitzt hier mit einem Stuttgart 1893 Hoodie vor mir, was ich eigentlich schon als absolute Dreistigkeit empfinde. Und hast aber auch Bezug, und da flammt jetzt auch die Drittliga-Leidenschaft ein bisschen auf, zum SSV, den Ulmer Spatzen. Und ja, nach der Leistung der Preußen am Wochenende, jetzt guckst du mich ganz böse an, wird es natürlich heiß in 14 Tagen, wenn wir aufeinandertreffen direkt. Und ich bin gespannt, wer dann am Ende das Aufstiegsrennen in die zweite Liga als Aufsteiger aus der Regionalliga dann auch festmacht in der dritten Liga, was ja völliger Wahnsinn ist. Gut, bevor wir einsteigen und du sagst, wie das alles gekommen ist, natürlich obligatorische Getränkecheck. Womit möchtest du mich denn hier heute verköstigen?
Ich verköstige dich heute mit Bier. Ja, da kommen wir auch von meiner Seite aus nochmal herzlichen Glückwunsch in Richtung vom Thomas. Ja. Ja, dass wir jetzt hier in Ulm sitzen, passt eigentlich auch so ein bisschen zu dem, wo wir uns kennengelernt haben oder wie wir uns kennengelernt haben. Das war sogar am Stuttgarter Flughafen. Ja, auch da haben wir uns das erste Mal gesehen. Kennzeichen Deutschland-Trikot, damals Weltmeisterschaft 2014, Spiel Frankreich-Deutschland oder Deutschland-Frankreich. Und
ich habe auf dem Weg hier rüber, also ich bin vorhin erst aus München hier rüber gefahren, weil ich gleich noch weiter nach Stuttgart fahre, und habe noch drüber nachgedacht, wie wir uns damals kennengelernt haben. Und ich habe auch noch Markus' Stimme im Ohr, der mir sagt, Stefan, wie kannst du bei einer Weltmeisterschaft einen Flug buchen von Stuttgart nach Amsterdam, während Deutschland gegen Frankreich spielt? Und als wir den Flug gebucht haben, das muss so Anfang des Jahres 2014 gewesen sein, ja, weil wir da zu einem Junggesellenabschied gereist sind nach Amsterdam. Und da war da, glaube ich, die Gruppenkonstellation alle noch gar nicht so klar. Und ich hatte damals noch ja Stoßgebete gen Himmel geschickt, dass bitte, bitte, bitte nicht die DFB-Elf zu diesem Zeitfenster antritt, was dann trotzdem so gekommen ist.
Und ja, war hart.
Genau, wir haben dann in der Gruppe schon kommuniziert, weil wir die einzigen beiden aus Stuttgart waren und wir kannten uns vorher noch gar nicht. Und da war dann klar, okay, verdammte Axt, wie lösen wir das? Und ich werde es nicht vergessen, weil ich hatte damals schon so irgendwie relativ schlechtes mobiles Internet auf dem Handy, und wir kommen in diese KLM-Maschine rein am Stuttgarter Flughafen, haben uns am Terminal dann kennengelernt, und du sagtest, ja klar, hier, gleich aufs Handy, gleich das Spiel gestartet. Und ich werde es nie vergessen, also jetzt packe ich die Story doch aus, bevor du mich mit dem Bier verköstigst. Mats Hummels steigt zum Kopfball auf gegen die Franzosen, irgendwie zwischen der 10. und 15. Minute, ich habe nicht mehr ganz parat, macht das 1-0. Wir heben ab, müssen das Handy wegpacken. Der Pilot wurde aufgefordert von den Stewardessen, uns bitte Updates quasi in den Flieger zu schicken, weil wir auch nicht die einzigen Fußballfans waren. Und wir landen in Amsterdam, wir rennen wie von der Tarantel gestochen, raus aus dem Terminal, weil davor, glaube ich, ein Riesenscreen von Philips ging.
Ja.
Genau, und wir sehen, es steht immer noch 1-0, die letzten 5 Minuten laufen und Deutschland fährt das Ding nach Hause und für uns startet da ein grandioses JGA-Wochenende.
Oh ja, also das hat wahnsinnig turbulent und aber trotzdem toll angefangen. Ja, und die kommenden Tage, ja, was da passiert ist, bleibt da. Und geht auch nicht in den Podcast rein. Von daher, darüber heute nichts.
Korrekt, ist gut.
Aber ja, kommen wir zurück zum Bier, oder?
Genau, ja, was? Also ich sehe schon, ich habe ja lange hier unten in Stuttgart gelebt. Ich ist, glaube ich, lokal hier beheimatet. Klären wir uns mal auf.
Richtig.
Was steht denn hier Feines?
Ja, natürlich in Bezug auf Ulm, Ulmer Fußball, wo wir auch nachher hinkommen. Ich habe es dir, glaube ich, auch mal zwischendurch geschickt. Du musst unbedingt mal einen Goldochsen verköstigen. Damals noch Regionalliga-Zeiten. Nee, das passt heute einfach gut. Goldochsen, natürlich die Brauerei hier im Herzen von Ulm und auch großer Partner vom SSV.
Ach so,
und von daher nicht das Original, das kann ich echt nicht mehr trinken.
Okay.
Es gibt dieses Goldochsen Helle, heißt es inzwischen. Und wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, sind es wohl bloß 2 Biersorten zusammengemischt, aber es schmeckt.
Ach so,
ja, okay. Ist wohl das Original und das Lager vermischt. Aber
da tackern die Hell drauf.
Da tackern die Hell drauf und es läuft.
Ja, okay, ja, ich bin richtig gespannt.
Deshalb haben wir hier 6 Fläschchen stehen, kleine. Ja, und schauen wir mal.
Ich gönne mir eins, du kannst den Rest dann gerne haben, das ist ja auch okay. Schön gekühlt auf jeden Fall, ich freue mich jetzt auch wirklich drauf.
Ja, dann
also,
mache ich es doch mal auf.
Gerne mal auf. Ich habe nämlich eine Geschichte zu Goldochsen. Ich habe mein erstes und einziges bisher als Original in Shanghai getrunken. Und zwar bin ich ein bisschen auch im Sport beheimatet, beruflich, und eins der Teams ist verbandelt mit Liebherr und sitzt hier auch, die ich da begleiten darf im Motorsport. Und die hatten da in der Tat, weil sie gewonnen haben, ein Goldochsenfässchen ausgepackt. Vom Original, glaube ich, so ein 5-Liter-Ding, wo mit so ganz klassisch, was ist das, Alufässchen und dann zum Drehen zapfen quasi. Und dann haben die da einen abgezapft, nachdem sie das Rennen gewonnen hatten in ihrer Kategorie. Und da habe ich das erste Mal Goldochsen getrunken. Also vielen Dank fürs Hell, habe ich noch nie getrunken, freue ich mich drauf.
Cheers. Lass es dir schmecken.
Auf dich und dass wir heute hier sein dürfen, oder ich zumindest dann in Vertretung für uns beide. Und ich habe es gerade kurz angerissen. Marco und ich haben uns im Vorfeld kurz Gedanken gemacht, wie diese Folge denn auch heißen mag, weil ich habe ihm nur 2 Stichworte zugerufen. Er möchte sich nämlich auch überraschen lassen, weil er ja jetzt gerade eher an seinem Uhu-Programm in Ostdeutschland, glaube ich Berlin, Brandenburg, sämtliche Kinderspielplätze unsicher macht und da Trainingsübungen mit seinem Nachwuchs macht, an seinem Uhu-Programm arbeitet. Sind wir auf Ultimatum gekommen, weil ja in 14 Tagen auf der einen Seite der SSV Ulm, ja, gegen Preußen Münster unter anderem spielt, um dann auch vielleicht den Aufstieg klar zu machen. Und weil natürlich auch die VfB-Ultras aktuell diverse Ultimati stellen. Gestern hat es wieder schwarzen Rauch gegeben im Cannstatter Stadion und im Neckarstadion. Und ja, also ich bin wirklich, wirklich gespannt, was du da auch als Einschätzung und vielleicht Hintergrundwissen mit uns teilen kannst, weil ich habe gar keine Ahnung mehr, wer jetzt wie, wo, welche Deutungshoheit darüber hat. Also lass uns reingehen, Kennenlern-Story haben wir schon abgehakt. Marco ist heute nicht dabei, ich freue mich jetzt aufs Goldochsen und vielleicht erzählst du mal, wer du bist, für welchen Verein du im Detail brennst, wie es dazu kam, und dann können wir ein bisschen zu Ulm später erzählen, glaube ich.
So machen wir es, genau. Ich habe auch im Vorfeld schon mal gesagt, dass es ein paar witzige Zusammenhänge gibt und ich den Podcast inzwischen echt oder schon relativ früh gern verfolgt. Das ist so mein Ritual dann auch unter der Woche, wenn ich ins Büro fahre morgens oder dann nachmittags, abends wieder zurück. Es gibt so ein bisschen Hintergründe. Ich hatte eine relativ wechselhafte Kindheit, bin in Hessen geboren, daher natürlich, ja, deshalb ist einem natürlich die SGE auch nicht ganz fremd, ja, und
Scheiße, ich dachte jetzt endlich mal eine Folge ohne.
Ja, ich komme mal nicht viel dazu, ja gut, aber das
kannst
ist.
Du kannst ja mal einschätzen, dieses 0-0 muss ja auch wieder à la Bonheur gewesen sein.
Ja, da kommen wir nachher dazu. Das ist aber auch dann in 2 Minuten durch. Ja. Und dann mit 7 Jahren nach Münster gezogen oder in die Nähe von Münster.
Ach krass.
So dass natürlich auch etwas die schwarz-gelbe.
Ah, schön. Ja, das freut mich ja jetzt. Damit habe ich nicht gerechnet.
So ein bisschen da drüber hing und man natürlich dann auch stark, gerade in der Schule, mit Trikots und Zeug und sowas damit in Verbindung gebracht wurde. Nichtsdestotrotz, ja. Also ich hatte auch natürlich als Kind auch mal ein Dortmund-Trikot und ich hatte auch als Kind schon mal ein Frankfurt-Wimpel.
Ja, ach, auch das. Das ist ja wirklich witzig. Ja, das wusste ich gar nicht.
Und, aber da meine Eltern richtige Urschwaben sind, ja, und die ganze Familie auch dann aus dem Heilbronner Raum kommt, ist das einfach, hat sich das durchgeschlagen und es war auch einfach immer, ich war dann auch zu den Zeiten, wo wir oben waren, dann mal im Parkstadion, mal bei einem wahnsinnig spannendem Spiel, Stuttgart gegen Schalke, können wir nachher gerne drauf zurückkommen, war super. Und auch da hat sich dann so ein bisschen, ist die Richtung zum Fußball gekommen, weil auch das, ich habe es mir extra nochmal rausgesucht, war 1994,
ja,
1997 noch der Fuji Cup. War mein erster Stadionbesuch in meinem Leben. Fuji Cup wurde damals ausgetragen, immer an 2 Standorten.
Ja.
Gab's, ich weiß nicht, wer dafür qualifiziert war. Auf jeden Fall war Bayern, hat gegen Stuttgart gespielt irgendwo. Da hat München 1-0 gewonnen. Und Dortmund hat gegen irgendwen anders gespielt und hat auch 1-0 verloren. Und hat dann im Preußenstadion Dortmund gegen Stuttgart gespielt. Und das war mein allererstes in Münster damals. Und das war mein allererstes Fußballspiel, was ich live im Stadion gesehen habe. Und ich habe es extra nochmal rausgesucht. Ich weiß natürlich nicht mehr, wie es damals ausging. Yeah. Aber es war ein 1-1, was dann in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen ging. Und Dortmund dann am Ende 5-3 gewonnen hat.
Ach, ja.
Aber so war das so.
Krass, waren dass die, du das recherchiert hast.
Ja, das muss ja. Also ich, das
finde ich ja mega.
Es ist ja auch keine Witzveranstaltung hier. Ja, nee, also ich denke, die Zuhörer erwarten ja auch eine gewisse Qualität. Ja, und von daher muss da jetzt auch ein bisschen was kommen.
Die Recherche darf belohnt werden. Und wenn ihr weiterhin so tolle Recherchen in Zukunft auch hören wollt, dann unterstützt uns gerne finanziell. steadyhq.com/Radsport. Da könnt ihr uns, wenn ihr wollt, auf freiwilliger Basis weiterhin supporten. Okay, und wie lange warst du dann in Münster?
Darf ich dazu noch kurz kommen?
Ja.
Habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht und ich glaube auch wenn ich Marco nicht kenne, wird er bestimmt in der nächsten Folge da seinen Senf dazugeben und sich aufregen, dass jemand, der hier mitsprechen darf,
ja,
den Rasenballsport noch nicht finanziell unterstützt.
Ja, das,
also da können wir nochmal dran arbeiten.
Du
aber
Content.
Das ist auch viel das, wichtiger. Ja, über das, was ich nachher verlange, dafür sprechen wir dann. Ja,
ach,
das
so. Ist. Ach so, was?
Nein, natürlich nicht. Nein, ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Genau.
Okay. Wie lange warst du dann in Münster? Also es war 97 das Spiel und dann war, also wann sind deine Eltern wieder weggezogen?
Zurück, es war 94. Es war 94, stimmt. Okay. Es war 94, es war gerade das zweite Jahr, wo wir da waren. Und ich bin dann 2001.
Ja.
2001 sind wir nach Ulm gezogen. 2001 rum. Was dann natürlich so dann den Bogen gespannt hat zum SSV, weil damals 99/2000 hat der SSV Ulm das letzte Mal in der ersten Liga gespielt.
Wahnsinn, ne?
Ja, und ich komme hierher und für mich war halt trotzdem Fußball Dorf, ja, hat man sich nicht großartig mit beschäftigt, Münster war auch nix, deshalb ist man da auch nicht hingefahren und wenn der VfB halt mal da war, dann ist man in die Nähe, ja, aber da, es war halt auch eher ein Überreden, weil mein Vater auch damals noch nicht so Fußball interessiert, affin war, wie es jetzt ist. Also das ist
ja, hat sich auch gewandelt. Oh, ja, da
Wahnsinn.
Reden wir gleich
also, meine Mutter könnte kotzen, wirklich teilweise. Nee, aber auch sie liest sich inzwischen ein, dass sie mitsprechen kann.
Ach, okay.
Das ist witzig. Wir sind dann hergekommen und ich weiß noch, dass ich damals zu den ersten Spielen ins Donaustadion da mit dem Fahrrad rausgefahren bin oder dann später mit dem Mofa. Und da dann noch Zweitligaspiele verfolgt habe. Ja. Aber auch da ging es ja dann direkt runter.
Ja,
ich war zwar dann beim letzten Auswärtsspiel Ulm gegen Mannheim war das, haben sie dann 5-0 auf den Deckel bekommen und sind dann komplett abgestiegen. hatten dann auch eine Insolvenz, hatten in der Zwischenzeit, glaube ich, 2 oder 3 Insolvenzen hinter sich, bis jetzt wieder das Ganze so ins Laufen gekommen ist. Ja.
Ach, krass. Ja, okay. Wow. Habe ich so gar nicht mitbekommen, ehrlicherweise, die letzten Jahre. Also ich habe jetzt die Ulmer Spatzen auch nicht intensiver verfolgt, bis auf 2001. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Das war ja die Meisterschaftssaison und da gab es auch, ja, ich kram gleich mal ein bisschen in meinem Hirn, da gab es Berührungspunkte. Und auf jeden Fall finde ich es mega, wie du einfach in Münster Stuttgart-Fan werden kannst, obwohl du quasi, ich weiß nicht, 2001, wie alt warst du da, als ihr zurückgezogen seid nach Schwaben?
Nach Schwaben, das erste Mal für mich Schwaben, aber ja. 15.
Ja, eben, also ja. Quasi in der Mitte, als Teenager dann wieder nach Schwaben zu kommen, um dann quasi erstmal so richtig in Berührung dann auch mit dem VfB zu kommen. Und bist du denn danach dann von Ulm häufiger rübergefahren, hast dir Spiele angeguckt im Neckarstadion oder?
Ja, das hat dann angefangen, mein Bruder war noch in, der ist nicht wirklich mit runtergezogen, der hat dann angefangen, ich glaube, er hat Bundeswehr damals gemacht in Bad Reichenhall.
Ja.
Nicht Bad Reichenhall, doch, ja. Da unten im Bayerischen. Ja. Und war dann halt häufig am Wochenende auch da. Und er ist auch Stuttgart-Supporter, nennen wir es mal. Und dann haben wir irgendwann, wo er einen Führerschein hatte, sind wir dann auch mal immer mal wieder nach Stuttgart rübergefahren.
Ja.
Aber ja, auch mäßig. Also das war dann auch nicht das Gelbe vom Ei. Bis dann irgendwann wir in der Familie, also quasi mit den Heilbronnern, ja. Mein Onkel, und sein Schwiegersohn, mein Bruder und ich haben dann gesagt, komm, wir nehmen uns mal eine Dauerkarte.
Ja.
Und das war, oh, ich meine 2004, 2005.
Ach dachte, krass, genau das, also vor der 7er Meisterschaft noch.
Ja, ja komm, ja, hör mir auf.
Warum?
Katastrophe dann am Ende. Naja, haben wir dann diese Dauerkarte genommen, war ein tolles Treffen immer mit der Familie, weil ich sonst natürlich nicht viel nach Heilbronn kam, aber da dann einfach mein Onkel und den Mann meiner Cousine getroffen habe, was sich dann auch vergrößert hat. Wir waren am Ende, glaube ich, waren wir dann auch mal 8 Leute dann in der Reihe. Aber Meisterschaft 2007 habe ich gerade mit dem Thomas, haben sich unsere Eltern überlegt, komm, wir gehen mal wieder segeln. Jo, End vom Lied war, dass ich bei der Meisterschaft der Gedächtnisschuss von Thomas Hitzesberger nicht im Stadion zu irgendwo Stuttgart war, sondern irgendwo auf dem Wattenmeer rumgedümpelt bin. Und jetzt kommt's, ja. Auch damals hat man ja diese ganzen technischen Sächelchen noch gar nicht gehabt.
Ja, das erste iPhone, vergessen die meisten, ist 2007 erst erschienen.
Ja, und da gab es noch keinen Sky Go oder Premiere Go oder was weiß ich was. Nee, es gab ein Radio. Okay. Und auch das Radio war in Holland nicht sonderlich gut. Ja. Aber wir haben es irgendwie hinbekommen, dass man es zumindest hören konnte. Ja. Aber das war schon bitter. Also das war schon arg bitter, dass man das nicht miterleben durfte.
Wie, und dann haben dein Vater und du da gejubelt auf dem Schiff?
Ja, mein Bruder war auch dabei und ja, wir haben uns schon gefreut, aber es war halt nicht das Gleiche. Ja,
das ist natürlich im Nachhinein, okay, schwierig.
Ja, und inzwischen haben wir deshalb kann ich es nicht genau zurück sagen, ich glaube seit 18 oder 19 Saisons haben wir jetzt Dauerkarten.
Ja.
Mein Onkel ist leider inzwischen verstorben. Sein Enkel ist inzwischen dann mit dabei. Okay. Also wir sind immer noch zu dritt von der Familie. Ich habe 2 Karten, weil es natürlich familiär und beruflich und sowas nicht mehr so einfach ist, dauernd ins Stadion zu gehen.
Und
eine Karte wirst du halt schlecht los. Ja, deshalb habe ich gesagt, komm, ich nehme 2. Ja. Und ich schaff's vielleicht im Jahr 5, 6 Mal ins Stadion und sonst habe ich einen Pool, wo das auch wirklich funktioniert, die dann die Karten dann auch wirklich nehmen und deshalb ist es dann cool und wir sind auch jetzt derzeit 8 Leute in der Reihe, ehemaliger Studienkollege ist wieder mit dazugekommen und sowas, also ist echt witzig immer, coole Ausflüge, aber es geht halt familiär, geht es halt einfach nicht mehr in der Intensität. Aber dafür haben wir ja jetzt auch die zig verschiedenen Streaming-Dienste, Anbieter. Auch das Thema habe ich mir nur aufgeschrieben, falls wir da nachher mal Bock drüber haben, weil ich mich letzte Woche so dermaßen aufregen musste, was The Zone technisch passiert ist und so.
Ja, hau raus.
Es nervt einfach, ja. Es ist, okay, wenn wir gerade, wir haben, wo The Zone reinkam, glaube, das Angebot war damals 9,99 Euro.
Ach so, ja, ja, gut, mittlerweile 35 oder sowas, was sie ja offiziell aufrufen, dann gibt es Rabattaktionen.
Ja, es gibt Rabattaktionen. Nichtsdestotrotz hat es mit 9,99 angefangen. Irgendwann geht es dann hoch auf 19,95 oder 19,99. Ja. Jetzt zuletzt war ich dadurch, dass ich Bestandskunde war, noch bei 29,99. Ja, ja. Super, hatten aber die zwei Streams. Ja, ja. Ich erzähle es jetzt einfach, das keine Ahnung, ich glaube jetzt auch nicht kriminell, dass man sich diesen Account natürlich dann auch teilt über zwei IP-Adressen. Plötzlich... Es war kurz vor der Geburt von meinem Sohn. Da habe ich noch meinen Schwiegervater vor sieben Wochen. Und ich setze meinen Schwiegervater hier noch vor den Fernseher und sage: Kannst du hier angucken? Wusste, mein Papa guckt bei sich daheim. Ich stehe im Kreissaal und kriege plötzlich eine Nachricht von The Zone: Ja, super, für 19,99 neues Paket abgeschlossen. Ich denke so: Was machen die denn hier? Ja. auf jeden Fall gab es dann wohl von Januar auf Februar einen Wechsel von den Richtlinien her oder Nutzungsbedingungen bei The Zone, sodass man, die haben mich von 29,99 hochgehoben auf den 39,99 Vertrag und haben den zusätzlichen Stream noch gekappt. Sprich, aber ich brauche ja diesen zusätzlichen Stream, weil wir uns ja das Ganze teilen, sodass ich jetzt 59,98 zahle. Und das ist für mich einfach, das ist halt schon ein Witz. Und die reicht halt The Zone allein nicht, ja. Du brauchst halt trotzdem noch Sky. Ja. Du brauchst noch Amazon Prime und das ist halt wirklich.
Also 59, hast du jetzt monatlich oder ja?
Ich hoffe, dass meine Frau den Stream nicht hört. Ja, es sind inzwischen 59,98. Es ist der Wahnsinn.
Ja, da reden wir vielleicht später nochmal drüber. Ich glaube, da gibt's. Kannst du, glaube ich, kündigen und dann gibt es wirklich Promo-Aktionen oder so.
Ja, gerade über die Telekom und sowas kann man da dann so mit Packages Magenta mit Wow und ja. Aber das muss jetzt dann alles nochmal.
Krass, also das habe ich habe noch nie jemanden gehört, der über 40 Euro für The Zone ausgibt. Und ja, das ist ja schön, dass hier eine Premiere ist. Gut, gehen wir zu den erfreulichen Dingen wieder zurück, ey, du mir hier abschmierst, emotional. Hast du selber gekickt?
Ja, auch das habe ich. Gerade dann auch wieder, aber die Stationen waren alle unterschiedlich. Ich habe mit Feldhockey angefangen, so als Sport. Kinder werden ja überall erstmal reingesteckt, um zu gucken, ja, was funktioniert, was können sie, was macht ihnen Spaß. War dann wirklich in Wiesbaden war das Feldhockey und in Westfalen natürlich dann klassisch Handball.
Ja, da läufst du bei meinem Vater, rennst du auf eine Tür rein.
Habe ich 7 Jahre Handball gespielt. Okay. Und erst, wo ich dann hier runterkam, ein Schulkollege von mir hat Fußball gespielt und da habe ich dann gleich gesagt, komm, da gehst du mit dazu.
In Ulm, ja, okay.
Ja, es war, ich hatte nur so eine Internatszeit, also wirklich angefangen mit Kicken habe ich dann mit 17.
Ja.
Und dann auch bis vor 4, 5 Jahren.
Ach krass.
Ja, habe ich auch noch gekickt.
Wie ist der Club?
SV Oberelchingen. Ja, also wir haben B-Klasse, A-Klasse gespielt. Also ich würde auch da jetzt so meine fußballerischen Fähigkeiten deinem sonstigen Gegenüber wahrscheinlich so relativ ähnlich stellen. Und aber halt da auch noch sehr gut. In der AH jetzt noch ein bisschen, wo ich noch ein bisschen kicke, aber halt auch nur das, was zeitlich noch geht. Dadurch, dass meine Frau und meine Kinder jetzt noch ein paar Tage im Urlaub sind, gehe ich davon aus, dass ich morgen Abend mal wieder in Sport kann. Bei uns heißt halt AHA nicht die alten Herren, wie es der Marco immer sagt, sondern bei uns sind es halt die attraktiven Herren.
Ja, bei Marco mit Attraktivität, da scheiden sich die Geister.
Das hast aber du
er
gesagt.
Ist ja auf dem Weg zum Uhu wieder. Gut, wir wollen jetzt hier kein Bodyshaming
mit. Nein, auf gar keinen Fall.
Okay, dann ging es zurück zum VfB. Meisterschaft haben wir schon abgehakt. Was ist jetzt, und da brennt es mir wirklich unter den Nägeln, was ist die Beziehung zum SSV familiärseits? Dein Vater, du hast es gerade angerissen, der ist irgendwie jetzt bei den Ulmer Spatzen verdrahtet und was macht er da?
Wir haben uns das ganze Fußballerische so ein bisschen gegenseitig zugespielt, ich mal. Okay. Ich hatte Sportmanagement studiert in Stuttgart. Und das war natürlich auch mit dem Stadion und so super Zeit, wo du dann einfach von der Wohnung dann runter konntest und mit den Öffis dahin gefahren bist. Das ist jetzt natürlich von hier aus jetzt ein bisschen schwieriger.
Hast damals auch in Stuttgart gelebt?
Ja. Und war dann quasi auf der Suche auch so nach einem Praxissemester. Ja. Mein Papa war zu der Zeit viel in Namibia tätig, beruflich, und hat in Namibia jemanden kennengelernt, namens Lutz Pfannenstiel.
In Namibia.
In Namibia.
Jetzt kommen die.
Sagt er dir was? Sagt
er
dir
was? Ja, klar. Ja,
okay. In Namibia? In Namibia, weil Lutz selber war. Scheiße, Lutz selber war. Zum einen war er ja der Einzige oder ist der Einzige mit Profiverträgen auf dem kompletten Olympiakontinent oder auf den Kontinenten, die nach Olympia gelten. Und mit Profivertrag. Und unter anderem hat er auch in Namibia gespielt, Südafrika hat er gespielt, war dann zum Schluss noch Torwarttrainer der Nationalmannschaft in Namibia und hatte daher auch so Verwandlungen. Das Ganze, der hat einen e.V. gegründet, der nennt sich Global United e.V. Nee, Global United FC e.V. Und setzen sich ein für Projekte gegen den Klimawandel. Viel mit Bäume pflanzen, Sozialprojekte und so weiter. Und oh, der gut, hat.
Ja. Wer will, kann da gerne unterstützen. Das klingt ja
selbstverständlich. Also kann der Kontakt hergestellt werden. Klar, Lutz selber ist inzwischen sportlicher Leiter bei St. Louis
in der MLS. Ja, habe ich parallel mal schnell recherchiert. Vor allen Dingen fällt mir natürlich sofort ein, dass Roman Bürki da jetzt im Tor
richtig,
steht.
Richtig, Roman Bürki. Ja, Eduard Löwen zum Beispiel noch als deutscher Profi.
Ist mir als letztes in Erinnerung geblieben in Düsseldorf. Und da hart umstritten. Ich glaube, der hat da richtig Gegenwind bekommen, 2020.
Weil es aber auch ein Typ ist. Also das ist wirklich, das kannst, also das, was da alles, das müssen wir off-Mic dann auch noch ein bisschen, können wir das noch ein bisschen quatschen. Aber was da passiert ist, auf jeden Fall habe ich das gemacht. Ja. Habe gesagt, ich mache bei ihm mein Praxissemester.
Ja.
Und er hat mit ehemaligen Profis, hat einen ganzen Pool an Spielern und hat Benefizspiele organisiert. Unter anderem in Namibia, kam dann auf meinen Vater, weil die von Ulm aus in Namibia ein Zementwerk gebaut haben. Und natürlich sponsorentechnisch da unterstützt werden wollte. Und auf das Ganze gab es das Kennenlernen, habe ich mich auch am Stuttgarter Flughafen mit ihm getroffen damals, haben uns kennengelernt, hat gesagt, hey, Atze, wäre super, mit seinem bayerischen Dialekt, ja, wäre super, wenn du bei mir dabei wärst, es wird super klasse, alles geil, ja, auf jeden Fall, habe ich das gemacht und war wirklich, habe auch dann während dem Studium dann noch ein bisschen weitergemacht bei ihm, war zwei Spiele durfte ich mit organisieren in Namibia selber mit super netten ehemaligen Profis, durfte dann auch immer ein bisschen mitspielen bei diesen Spielen. Ja. Einmal haben wir vor 5000 Leuten in so einem ganz kleinen Dörfchen auf einem richtigen Acker gekickt. Ja. Einmal im Nationalstadion, dann in Windhoek, in Kathutura. Ach, und es waren dann auch 3.000, 4.000 Leute oder sowas. Und das Ganze halt umschmückt mit sozialen Projekten. Aber es waren halt geile Leute dabei. Ja, Michel Dinsey, Carsten Ramelow.
Nein.
Stick Töfting, Wahnsinn, ja. Natürlich Lutz, das hat so eine ganze Entourage darunter geschickt, ja. Und viel dann in Suppenküchen gearbeitet und sowas, hat wirklich mit Kindern gespielt. Ja. Und aus dem Ganzen hat er dann irgendwann einen, was war das, internationaler Chefscout von der TSG Hoffenheim. Und auch, natürlich ist jetzt nicht der Liebling jetzt dieses Streams, aber der Herr Hopp hat da auch immer gut unterstützt in die Richtung. Und wir hatten dann noch so als Highlight haben wir das Trainingslager von der U23 von der TSG auch noch in Namibia ausgerichtet, weil mit den Sponsoren Air Namibia und sowas und Banken, die unten mit dabei waren, das Namibia Tourism Board war mit dabei und man konnte der TSG somit ein Trainingslager in Windhoek ermöglichen, Höhentrainingslager, Windhoek liegt auf 1600 Metern.
War auch schon mal da,
Und auf jeden Fall haben wir da das Trainingslager organisiert, weil das für die dann einfach kostentechnisch genauso war, als wären sie in der Belek geflogen oder sowas ins Trainingslager. Ah, okay. Und auch das war super. Es gibt jetzt einige Spieler, auch einen noch sogar in der ersten Liga, der damals mit dabei war, hat zwar ein etwas unschönes Ende damals genommen, weil auf dem Weg vom Hotel zum Flughafen zum Rückflug ist der Reisebus umgekippt.
Ach du Scheiße.
Und wirklich, die Spieler hatten von gar nichts über Schleudertrauma. Einer hatte, wurde mit, ich glaube, über 170 Stichen am Rücken genäht, weil er Glassplitter im Rücken hatte. Der Torwarttrainer hatte eine Wirbelfraktur, Physio, Unterarmbruch und so weiter. Ja. Auf jeden Fall, es war ein tolles Trainingslager mit einem sehr unrühmlichen Abschluss und war aber trotzdem interessant. Und so kam das quasi zu meinem Vater oder mein Vater in diese, hat mich in diese noch tiefere Fußballgeschichte mit reingezogen. Und auf der anderen Seite, bei uns quasi beim Sportverein ist Google Fuß, Fenster und Haustüren ist so von unserem Verein auch immer der Trikotsponsor gewesen und hier ist auch der Eigentümer von der von dem Unternehmen, auch quasi so der größte Macher, sage ich jetzt mal, vom der Geschichte oder von der Entwicklung vom SSV. Ja. Und Anton Gugelfuß kam damals auf mich zu und hat gesagt, du Philipp, gibt es eine Möglichkeit, da ich mal deinen Papa kennenlernen, weil wirtschaftlich gut gute Verbindungen hier in Ulm und so wurde auch dieses komplette Gremium beim SSV aufgebaut. Ja. Sehr, sehr viele Unternehmer.
Nach den Insolvenzen.
Die da einfach so ein Dach jetzt gegründet haben und versucht haben, natürlich dann den SSV weiter voranzubringen. Und dadurch ist auch er natürlich viel, viel tiefer jetzt in dieses Fußballgeschehen mit reingekommen, ist Aufsichtsratsmitglied vom SSV, vom e.V., vom Verein. Die Profiabteilung ist ausgegliedert. Und er war auch zwischenzeitlich, war er mal Vorsitzender von der vom Aufsichtsrat von der Profiabteilung, ist jetzt aber inzwischen noch im e.V. mit dabei. Okay. Und auch so gehe ich jetzt dann gern mit ihm dann immer mal wieder ins Stadion und sowas. Ist, ist super, ja, auf jeden Fall.
Ach, das ist ja geil. Ja, dann richtig Funktionär.
Ja, wenn man es Funktionär nennen möchte, Aussichtsrat ist Kontrollgremium, ja, gut. Aber da auch VfB, genau. Ja, das ist schon dann
Brücke gleich, oder können wir gleich dran,
was da los ist. Genau, aber deshalb hat sich der Fußball auch irgendwie dann so extrem bei mir eingebrannt. Es ist Leidenschaft, es ist mich interessiert. Das ist halt des Deutschen, also man sagt, die liebste Zweitbeschäftigung, ja, aber ja.
Die Erstbeschäftigung.
Genau. Ja, richtig.
Ja, voll gut. Voll die spannende Geschichte. Ja, also die ganzen Details vielleicht im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man das alles auf Tonband hier sprechen kann. Nur was du da alles erlebt hast, gerade so mit Afrika oder gerade Namibia. Ich war auch schon mal da für 14 Tage, hab mir das Fraport mal angeguckt und so. Also Windhoek, also wer da noch nicht war, lohnt sich auf jeden Fall. Ist auch
auf alle
in
Fälle
Teilen ein bisschen unrühmliche deutsche Geschichte. Kann sich jeder auch dann mal angucken, was da so alles passiert ist.
Ja.
Nichtsdestotrotz natürlich da dann mit der TSG, das war mir gar nicht bewusst, dass die da mal ein Trainingslager dann veranstaltet haben, weil es ist ja auch nicht um die Ecke, also der Flug ist schon echt lang.
Ja, 10 Stunden eigentlich, genau, ja, Frankfurt-Windhoek, 10 Stunden.
Ja, wir sind auch mit Air Namibia zurückgeflogen, das war auch wirklich wild. Also es war schon
gibt's jetzt ein Abenteuerflug.
Ach, gibt es nicht mehr? Pleite,
nein, da geht alles pleite. Das
ja, okay, weil es war wirklich, da sind die Monitore ausgefallen und wir hatten auch Unwetter und so. Da dachte ich, habe ich auch mal das ein oder andere Stoßgebet gegen den Himmel geschickt. Nur wir sind ja sicheren oder wohlbehalten dann in Frankfurt auch wieder gelandet. Das hat dann alles ganz gut geklappt. Und in Windhoek zu landen ist natürlich auch sensationell. Das klingt alles so groß, ja, wegen Hauptstadt und Bipapo. Nur da stehen 4 Maschinen. Du läufst übers Rollfeld zu dem Flieger und auch in das Terminal, wenn man so sagen kann, das ist ja auch eher eine Halle, so eine kleine Halle zusammengezimmert, das ist schon witzig. Also ja, auf jeden Fall eine Reise wert, wer da mal Lust zu hat und traumhaft schönes Land, super nette Menschen.
Und dir sitzt jetzt auch ein Fußballer gegenüber, ja, der auch bei einem dieser blöden Benefizspiele schon ein Tor gemacht hat. Ja?
Nein.
Doch, und sogar Vorlage von Carsten Ramelow. Er
nein,
muss mal
du?
Überlegen.
Ja, was? Das ist doch eine Geschichte, das musst du hier direkt auspacken. Wie Carsten Ramelow hat dir einen aufgelegt.
Ja, richtig. Und der Spielzug ging von Stick Töfting los, ja, ging übers Mittelfeld, ja, über gewisse Leute. Und ja, Carsten Ramelow war am Ende der Flankengeber.
Geil.
Und ich habe, was habe ich da bekommen? 10 Minuten oder sowas. Da, ja, da Praktikant, ja, der darf halt für seine Arbeit noch ein bisschen mitkicken. Und
aber
ich war halt schon immer Stürmer. Ich war zwar nie, wirklich nie gut, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Deshalb hat es auch meistens nicht über A, B-Klasse Reserve rausgereicht. Ja, aber da war halt der Fuß dann in der richtigen Position und das Ding war im Tor. Gegen die Das war eine Auswahl von namibischen Spielern, die Brave Warriors werden die genannt, die als einzige oder als einziges Mal in der Geschichte des namibianischen Fußball ins Viertelfinale vom Afrika Cup gekommen sind. Und das waren quasi dann die Alten. Also es waren alte gegen alte Leute und mich. Und
ja, natürlich. Also es waren attraktive Herren gegen attraktive Herren und dich.
Genau, richtig. Ja, es war auch noch ein Fotograf von Namibia dabei und so. Ja, aber war nett. Aber auf jeden Fall mache ich dieses Tor und in diesen Freundschaftsspielen möchte man natürlich meistens, dass es unentschieden ausgeht. Ja, klar. Ja, und das war kurz vor Schluss und mein Chef da, oh mein Gott, der Praktikant hat jetzt auch noch ein Tor geschossen. Dann hat er leider noch einen faulen müssen, dass es noch einen Elfmeter gab, dass das Ganze dann auch 2-2 ausgegangen ist.
Ja, die Geschichte muss passen am Ende. Und du hast ihn kurz in Schwulitäten gebracht. Ja,
richtig,
wunderbar.
Richtig.
Das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Gut, dann gehen wir mal kurz noch, machen wir mal einen dritten Haken an die dritte Liga und Ulm. Kurz letzte Frage dazu. Was glaubst du denn? Wer im Aufstiegsrennen? Jetzt am Wochenende Ulm, hinten raus, irgendwie habt ihr euch fast den Schneid abkaufen lassen. Es stand dann zwischenzeitlich, glaube ich, 2-1 gegen euch und ihr habt kurz vor Schluss noch ausgeglichen. Ja. Und Preußen ringt Dynamo nieder. Völliger Wahnsinn. Ja, also, wie heißt denn jetzt nochmal der Trainer in Dresden?
Der Impfgegner Markus Anfang.
Markus Anfang, ja, genau. Steht jetzt total im Kreuzfeuer, weil damit springt Preußen auf 3, Dynamo auf 4, Relegationsplatz und die Münsteraner spielen ja jetzt nächstes Wochenende gegen Regensburg und in 14 Tagen, wie gesagt, in Ulm.
Ja.
Also da ist jetzt wirklich richtig Feuer drauf und wer steht am Ende oben?
Boah, schwierig.
Kleine
schwierig.
Prediction jetzt
ganz mal schwierig.
Am 1. April.
Aber erstmal nochmal kurz zum Markus Anfang.
Ach so, okay.
Ja, zum Glück muss man sich nicht mehr impfen lassen, ja, nämlich sonst die Geschichte damals war ja auch selten dämlich, warum er in Bremen seinen Trainerposten verloren hat. Ja, nein.
Ich bin froh, dass wir das alles hinter uns
kriegen. Ich bin, ja, oh, definitiv. Ja. Und das, was so wieder gegenüber sitzen dürfen.
Ja,
obwohl,
ja,
wären zwei Haushalte, wäre noch okay gewesen.
Ja, aber das ist ja wirklich völliger Wahnsinn.
Nein.
Wir müssen jetzt nicht hier abdriften.
Auf gar keinen Fall, Fall.
Das darf noch aufgearbeitet werden.
Ja, es ist, ich habe vor ein paar Wochen, habe ich mir den Spielplan angeguckt und dachte, okay, gut, also generell die Saison, dass die Aufsteiger da stehen, wo sie sind, abgesehen von Lübeck in der dritten Liga. Ja, ich denke, du versorgst uns gleich nochmal kurz mit Zahlen. Dass Ulm als zweiter Aufsteiger, dass Preußen als Aufsteiger und der dritte war noch Unterhachingen, die da oben ja auch noch mit dabei sind.
Platz 7 gerade, ja.
Mhm. Platz 7 ist Wahnsinn. Und das zeigt erst, wie stark eigentlich die Regionalligen sind, finde ich, und wie schwierig es ist, da rauszukommen. Auch Ulm hat es ein paar Jahre probiert, dann zum Glück irgendwann geschafft. Wenn du aber die Regionalliga Südwest dir generell anguckst, was da rauskommt, ja, Freiburg 2 letztes Jahr wäre ja eigentlich auch hochgegangen, wenn es erlaubt gewesen wäre.
Ja,
kam aus der Regionalliga Südwest vor 2 Jahren, glaube ich, raus. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr kam dann Elversberg raus, die sofort den Durchmarsch geschafft haben bis in die zweite Liga. Ja. Und jetzt ist schon wieder im SSV einer aus der Regionalliga Südwest, die jetzt da oben stehen.
Und über das Regionalliga-System können wir immer reden. Warum Regionalliga Bayern? Versteht auch keiner, warum die eine eigene brauchen. Dann
muss man Markus fragen, oder? Vielleicht weiß
der. Nur am Ende, die in Ostdeutschland kloppen sich dann um die Plätze, die müssen dann, glaube ich, noch in Ausscheidungswettkampf gegen die Bayern. Und also das ist wirklich, klar kannst du sagen, okay, die meisten Vereine sind irgendwo in Ballungsgebieten, gerade vielleicht in Nordrhein-Westfalen und so weiter angesiedelt, nur de facto ist das schon, ob das alles so gerecht ist, sei dahingestellt, ne, diese Strukturen. Und ich gebe dir recht, die Regionalligen sind mega stark. Es hat ewig gedauert für die Preußen da rauszukommen. 4 Jahre haben die da unten rumgekickt, glaube ich, oder 3. Jetzt der Hildmann ist ja mit denen runtergegangen damals, als ich habe mir nämlich die Tage auf Prime, kann man das gucken, gibt es die Aufstiegsdokumentation. Ist natürlich nur was für hartgesottene Preußenfans, habe ich mir auf jeden Fall reingezogen. Meine Frau hat nur abgefunden und hat gesagt, Wahnsinn, also das guckt sie jetzt nicht mehr an. Das ist schon zu hart nerdig. Ich habe mir das auf jeden Fall reingezogen und de facto ist es schon krass, wie die damals als der Erste, die sind 2020 abgestiegen. Ja, dann haben die echt, ja, bis 3 Jahre haben die gebraucht, um da wieder rauszukommen aus dem Sumpf. Und da war ja nichts, ne? Keine Fans, gar nichts. Und es war echt traurig, das zu sehen, wie die dann noch runtergegangen sind. Und jetzt, also, hätte mich vor der Saison einer gefragt oder überhaupt. Ich glaube, in Münster, die gucken sich alle gerade um und denken sich, wie kann das denn sein, dass wir hier um die zweite Liga mitspielen? Das stellt den Verein wahrscheinlich auch vor Herausforderungen, so, sollte das so kommen. Das Stadion ist gerade wirklich hart im Umbau. Irgendwie passen gerade 11.500 rein oder so. Also es ist wirklich, eine Tribüne ist gerade nicht existent. Ja, die ist einfach weggerissen. Da wird jetzt eine neue gebaut. Und das ist schon, also es ist schon, hat schon noch Charme, das aktuelle Preußenstadion. Muss mal gucken, wie sich dann, also es wird ein Schmuckkästchen, hatten Marco und ich ja hier auch schon mal. Nur de facto, wenn die jetzt wirklich in die zweite gehen, wenn ich mir vorstelle, dann kommen die Schalker. Oder weiß ich nicht, wer da noch alles so kommt. Also, ja, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Und jetzt muss ich, ich bin echt gespannt. Also Regensburg wird, glaube ich, die härteste Nuss. Und wenn sie das gewinnen sollten, das wäre krass.
Aber genau das ist es. Ich habe mir diesen Spielplan angeguckt und dachte, okay, SSV, kein einfaches Programm, aber immer wechselhaft. Ja. Bei Preußen dachte ich mir, wow, die haben einen wahnsinnigen Lauf, aber jetzt kommt Dresden. Ja. Jetzt kommt Regensburg nächste Woche und dann kommt es nach Ulm. Und jetzt auch schon diese, das 1-0. Das ist ein Ausrufezeichen, ja, dass die da auch wirklich hingehören und dass es nicht nur ein Strohfeuer ist bei Münster. Bei Ulm, das Spiel war eins der schlechteren von Ulm, muss man ehrlich sagen. Und die Auer haben es schwierig gemacht und es war, die haben eher das Spiel aufgezogen, was Ulm normalerweise macht. Ulm glücklich in Führung gegangen, dann die zwei Gegentore bekommen. Aber dann trotzdem nochmal eine wahnsinnige Kraftanstrengung. Und das war jetzt am Wochenende gerade für mich, ja, sowohl jetzt beim SSV, dann samstags bei Leverkusen, dieses Last-Minute-Ding wieder, als dann auch beim VfB, wo wir nachher noch hinkommen. Das ist, es war bei Ulm trotzdem eine Willensleistung und auch das, du nimmst jetzt einen Punkt mit, du bist jetzt nur noch 2 Punkte vor Münster oder ein sogar oder
ein
Punkt noch vor Münster, war aber trotzdem, glaube ich, für die Moralität, für die Moral einfach unheimlich wichtig, dass man da nochmal dann gezündet hat. Thomas Castanaras, Leihspieler vom VfB, super. Ja, nein, super. Ja, nein, das gefällt, das macht dann Spaß. Auch man sieht es, auch die Stadt lebt es. Das waren jetzt, glaube ich, 13.500 Zuschauer wieder gegen Aue. Du hattest diese Momente die letzten Jahre immer nur bei den DFB-Pokalteilnahmen, weil du als Ulm regelmäßig einen WFV-Pokal gewonnen hast, hattest dann die großen Mannschaften, hast dann als Pokalsieger, sorry Marco, Frankfurt rausgekickt, ja. Dann in der ersten Runde, es war der Wahnsinn, ja, aber und das hat das Stadion dann voll gemacht. Ja. Auch jetzt gegen Dresden war es, gegen, wer war zuletzt jetzt Aue, 13.560 zum Beispiel, war ausverkauft.
Ja,
es ist wirklich, kriegst da die 16.000, glaube ich, ungefähr derzeit rein, erlaubt. Ja. Ein bisschen von der Kapazität ist es eigentlich ein bisschen mehr. Aber auch Ulm steht vor diesen Problemen des Stadions. Also man hat gesehen, Ulm musste in den Wintermonaten ausweichen nach Aalen.
Ja, das würde mich interessieren. Wie ist die Beziehung zu Aalen und zu Heidenheim? Gibt's also, überhaupt, was ist glaub, für dich das Derby?
Ich glaube, die Beziehung zu Heidenheim ist, dass du das gleiche Gründungsjahr hast mit 1846. Ja. Natürlich guckt man mit einem etwas neidischem Auge, aber auch mit einem perspektivischen Auge auf Heidenheim, weil, ganz ehrlich, was die da gemacht haben die letzten Jahre, sagenhaft.
Und so,
ich war gerade vom Ende vom Studium, habe ich mich auch beim FC Heidenheim beworben, durch mein Studium halt, habe mich dann trotzdem für einen ganz anderen Weg entschieden, hatte da aber zwei Gespräche mit dem Holger Sandwald, mit dem Macher ja quasi vom FC Heidenheim. Hey, ganz interessanter Typ, aber toll, klasse, hab das dann aber nicht gemacht. Auch das, was da geboten wurde, war damals war noch Drittliga-Zeiten.
Ja.
Aber auch das, was die jetzt da gemacht haben, à la Bonheur. Mhm. Ja, also auch die Sponsoren, die sie drumherum haben, natürlich Heidenheim ein sehr wirtschaftsstarker Ort mit großen Firmen. Aber auch das drumherum, die haben einen Sponsorenpool, ich kann dir nicht sagen, wie viel, aber das ist richtig, das ist eine Ansammlung. Du hast 3-4 große, und aber dann halt auch noch ganz, ganz viele kleine, wo du da merkst, die unterstützen, und die haben natürlich einen Weg vorgegeben, wo man gesehen hat, es funktioniert, es geht, man kann es machen. Und Ja, ich glaube, dass es keine große Rivalität jetzt zu Heidenheim gibt. Man ist dann auch das letzte Mal, glaube ich, gegen Heidenheim mal im DFB-Pokal rausgeflogen. Jo, das passiert. Ja, das ist okay. Aalen meine ich, dass es von der Geschichte her ein bisschen Rivalitäten gibt, aber der größte Rivale ist eigentlich oder war früher Reutlingen.
Ah ja.
Und das geht gar nicht. Aber trotzdem, auch Aalen ist halt von hier einfach eine Dreiviertelstunde mit dem Auto. Ja, ja. Auch wenn es jetzt auf der Karte nicht weit aussieht, aber du musst trotzdem da hoch. Und dann gesagt zu bekommen, jo, ihr habt keine Rasenheizung und deshalb müsst ihr in ein anderes Stadion. Ja, ja. Wenn du dir dann Bilder von früher anguckst, wo sie noch auf Schnee gekickt haben und sowas, unverständlich, warum man auch in der Energiegeschichte, wo man jetzt gerade drin steckt, dass man sagt, man braucht eine Rasenheizung, ja, und auf der anderen Seite soll man Strom und Gas sparen. Jo, sei mal dahingestellt.
Ach, krass, das heißt, es könnte sein, steigt ihr auf, geht's nach...
Nee, okay, das weiß man, weiß ich jetzt so nicht. Auf jeden Fall, Ulm kriegt eine Rasenheizung den Sommer. Ja, okay. Sie haben es leider da nicht untergebracht, dass es schon davor war. Man hätte aber jetzt im Nachhinein jedes Spiel hier austragen können. Okay. Ja. Und der Rasen in Aalen war schlechter wie der hier im Donaustadion.
Okay.
Und klar, aber auch da, wenn es hochgeht, jo, auch muss dieses Stadion einiges machen. Du hast eine Haupt- und eine Gegentribüne, die überdacht ist und quasi dann die beiden Kurven nicht. Und das ist einfach eine Vorgabe inzwischen, dass 100% der Plätze überdacht sein müssen. Ja.
Münster auch nicht.
Also, ja, und auch da muss ja dann was passieren. Da muss auch die DFL, denke ich, dementsprechende Übergangsfristen gewähren und einräumen, sodass das natürlich dann auch funktioniert, weil du hast dann in Aalen hattest du dann halt 5000 Zuschauer, wenn es hochkommt. Ja. Ja, und mehr halt nicht, aber trotzdem, die haben das organisiert, es gab Busse, die da rausgefahren sind und so. Aber das ist halt einfach nicht das Gleiche, das ist das Tolle für die Stadt. Wenn du hast einen Zug vom Bahnhof bis zum Stadion, läufst quasi einmal durch die komplette Innenstadt durch. Das sind Chancen für Städte, die Fußball ermöglichen. Ja, für Gastronomie, für Hotellerie etc. Das ist einfach genial, was der Fußball macht, was man erreichen kann. Und
bewegt die Massen am Ende.
Das ist einfach die Sportart Nummer 1 in Deutschland. Nicht nur in Deutschland.
Also ich fände es gut, wenn am Ende natürlich Ulm und Münster ganz oben stehen. Regensburg kann ich drauf verzichten als Absteiger. Die können ruhig noch ein Jahr da unten bleiben. Und auch wenn ich mich vielleicht bei dem einen oder anderen Hörer da unten oder jetzt hier unbeliebt mache, nur dass Dresden dann vielleicht über die Relegation dann reinkommt, ist auch okay.
Gegen wen dann auch immer. Auch das ist spannend.
Ja, also zweite Liga können wir ja jetzt vielleicht mal kurz, weiß ich nicht, warum wir viel über die zweite Liga reden. Ich habe da gar nicht so viel drauf geguckt jetzt am Wochenende. Weil ich habe nur mitbekommen, dass die Kogge Hansa in Kiel den Gästeblock angemalt hat. Die haben wieder einen Farbeimer mit, einen Riesenstock und haben FCH an die Wand geschrieben. Also wirklich 3 Meter mal 3 Meter oder so, also riesengroß in Kiel und haben ja 2-0 da auch auf die Mütze gekriegt. Ansonsten habe ich so viel in der zweiten Liga gar nicht mitgekriegt, außer dass Kiel halt weiter mitmarschiert mit Pauli und der HSV halt rausgerutscht
ist. Die sind jetzt rausgerutscht, Düsseldorf souverän, glaube ich, gewonnen, 3-1, oder?
In Lautern, genau.
In Lautern, die sind jetzt, glaube ich, auch relegativ, sind auf dem Relegationsplatz, weil Braunschweig ja 5-0 gegen Elversberg, das ist auch so eine Wunderkiste jedes Mal, ja, dann gewinnen sie gegen einen Großen, also auch gegen den HSV, aber wir sprechen ja über Große, ja, deshalb, der Elversberg gewinnt dann wieder schwierige Spiele und verlieren dann gegen einen, der in diesem Abstiegssumpf da unten drin hängt. Rostock hat jetzt einige Spiele hintereinander gewonnen, kriegen sie jetzt auch nicht weiter.
Schalke Unentschieden gegen Unentschieden. Scheiße jetzt. Also 0-0, genau. Hamburg 1-1 bei Fürth. Also Baumgart kriegt auch irgendwie kein Bein auf die Erde in Hamburg.
Ja. Pauli marschiert. Ja. Kiel marschiert.
Hier deine Ex-Heimat Wien, Wiesbaden verliert gegen die Rote Laterne aus Osnabrück 0-1.
Aber das, da habe ich gar keinen Bezug zu.
Ach so, okay, das ist gut, dann können die auch.
Da muss man ja auch dazu sagen, das war ja zu meiner Zeit, gab es ja das Ganze eh nicht. Ja, und auch Wien Wiesbaden hat sich ja gegründet aus Taunusstein Wien ja eigentlich. Ach so, okay, das war ja früher, das war ja ein kleines, ist ein bisschen außerhalb im Taunus. Und die hatten diesen guten Regionalliga-Fußball, bis der dann quasi von Wiesbaden da übernommen wurde. Und deshalb heißen die inzwischen Wien Wiesbaden. Der Verein früher hieß Taunusstein Wien. Ja. Die waren gut, Wiesbaden hatte gar nichts.
Und die haben einfach Wiesbaden.
Und die haben dann quasi Wiesbaden dann getackert, dann die Britax-Arena hingemacht und Britax-Britta-Wasserfilter, glaube ich.
Ja, ja, genau.
Ach, oder Britax, keine Ahnung. Irgendwas und auf jeden Fall. Aber das.
Ja, ich glaube, die haben Britta auf der Brust auch. Ja, ja.
Überhaupt keinen Bezug dazu und das.
Okay.
Das ist mir egal.
Vernachlässigbar.
Ja.
Ja, okay. Gut, dann jetzt viel spannender. Was war da gestern los? Ich habe nichts gesehen. Ich habe meinen Tag in München gestern verbracht. Traumhaftes Wetter. Wir haben ja hier im Süden blauer Himmel, Sonnenschein, 20 Grad. Ich bin gestern im Olympiapark rumgejoggt. Nee, danke für mich. Ich fahre gleich noch Auto. Ich nehme jetzt hier diese Spezi. Okay. Also für alle draußen, ganz klassisch, freue ich mich jetzt auch drauf.
Ich habe das zweite offen.
Du hast das zweite offen, ja. So lobe ich mir das. Du bist ja auch hier zu Hause.
Und mein Mund ist trocken. Ja, ja, ich glaube, ich rede auch ein bisschen viel. Ja, aber
nein, wir sind gut
in der Podcast. Zeit.
Das passt alles. VfB und BVB habe ich hier noch auf dem Zettel. Und ja, jetzt VfB, da schlägt ja dein Herz für. Und das jetzt ja auch schon seit ein paar Jahren. Was war erstmal gestern da los, bevor wir über alles drumherum reden? Also 3-3 gegen Heidenheim. Wie konnte es dazu kommen?
Ja, ich habe das Spiel dann über The Zone, über meinen günstigen Streaming-Anbieter geschaut. Ja, hat sich richtig gelohnt. Ja. wir waren über die Feiertage mit der Familie am Bodensee, haben es da dann auch mit Vater, Schwiegervater und Bekannten und so weiter haben es dann angeschaut. Es hat ja souverän angefangen, das klassische Stuttgarter Spiel. Dann ein frühes Tor von Gyrassi, was aberkannt wurde, zu Recht. Ja, war einfach dann eine Fußspitze, die einfach zu weit vorne war, wurde dann aberkannt. Trotzdem hat sich Stuttgart wahnsinnig gute Chancen rausgespielt, sich dann irgendwann belohnt über einen bombastisch starken Angelo Stiller. Okay. Also das ist auch einer, denn vielleicht kommen wir ja nochmal kurz dazu. Boah. Super, wirklich, also in meinen Augen ein starker Sechser, wenn man überlegt, ja, ihr lacht immer über Legendo, ja, der VfB, erstmal spielt der wahnsinnig gut in Liverpool inzwischen. Wir dachten, neben den Abgängen mit Mavropanos und Borna Sosa, die kannst du nicht ersetzen, ja, und jetzt hast du da Leute mit einem Angelo Stiller für die Endo-Position, mit einem Maxi Mittelstädt für die Sosa-Position und einer neuen Innenverteidigung oder quasi einer reingerückten Innenverteidigung mit dem Ito und Anton. Super. Ja, also ist ja Wahnsinn. Ja, und also Angelo Stiller, das Ding auch vorbereitet zum 1-0 dann. Davor Dennis Undaff, dieses aberkannte Tor, in meinen Augen ein super Spiel. Mein Schwager sagt zu mir, also der Undaff, der gefällt mir nicht so, der zeigt ja gar nichts. Da sage ich, nee, das ist falsch. Ja, der arbeitet, der macht Räume auf und so weiter. Mhm. Dass der am Ende dann natürlich noch den Ausgleich geschossen hat, sei das andere. Angelo Stiller, wahnsinnig gut vorbereitet, Gyrassi 1-0. Du hast das Spiel dominiert, bist viel mit zu wenig Toren in die Halbzeit gegangen. Kommst raus, spielst ordentlich weiter, genauso wie du es gewohnt bist. Ich weiß nicht, was der Hoeneß da geändert hat. Das ist ja wirklich, du musst überlegen, das gleiche Labbadia hat den gleichen Kader zur Verfügung, kriegt nichts hin und der Hoeneß formt mit ein paar Veränderungen jetzt eine Mannschaft, die da oben mitspielt, wo ich auch immer gedacht habe, die werden irgendwann durchgereicht. Ja? Yeah. Falls klassisch VfB dann irgendwann wieder in irgendwelche anderen Richtungen gehen oder dass sie sich von Internas dann irgendwie dann auch beeinflussen lassen. Aber nee, die spielen egal ob von der ersten oder von der 45. dann an, spielen die einen unheimlich interessanten, super Fußball. Klar, Handschrift, De Zerbi, Hoeneß, Girona und so, ist ja alles sehr ähnlich, aber das ist der Fußball, der gerade funktioniert. Leverkusen natürlich genauso, Und machen dann das 2-0. Kombinationsfußball, erste Sahne. Wirklich, auch wie dieses Tor wieder rausgespielt war.
Ja.
Vorlage und auf meine ich diesmal auf Angelo Stiller. Und der macht sein erstes Tor für Stuttgart, krönt sich damit. Und dann waren sowohl, also ich bin da ganz bei den Stimmen vom Hoeneß oder auch vom Dennis Undaff, der in meinen Augen geile Interviews immer gibt, sehr ehrlich, der auch gesagt hat, hey, da war Arroganz plötzlich da. Wir wollten Heidenheim herspielen. Ja, okay. Hoeneß hat gesagt, es war eine Partystimmung im Stadion. Ja, mhm. Europapokal. Ja.
Ja, ja,
nach all der Scheiße geht's auf die Reise. Ja, und davon hat sich wohl die Mannschaft oder hat sich die Mannschaft anstecken lassen und hat nicht mehr den Fußball gespielt, den sie spielen wollen. Und du als Dortmund-Fan weißt es genauso, gegen Heidenheim darfst du nicht aufstecken. Und dann, ja, da legt sich halt, dachte ich, das wäre auch ein schöner Folgentitel, Nübel legt sich ein Ei ins eigene Nest. Ja, dachte ich auch, ein wahnsinniger Torwartfehler.
Okay.
Hat sich quasi das 2-1 selbst reingelegt, wollten nach einem Eckball runternehmen, durch die Beine dann hinten durch und über Torlinie. Und dann kommt Beste und Kleindienst. Niklas Beste, nicht richtig angegangen, Wagnermann klassisch gepennt, ja. Und dann war's, der erwischt den von 10 Mal vielleicht einmal so, nimmt einen linken Fuß bei einer Flanke, die von links kommt, ja, und ins Eck dann unten rein, keine Chance für Nübel an der Stelle, und ich bin aufgesprungen, ich war auf 180, ich habe geschumpfen wie ein Rohrspatz, wirklich, und lauf durchs Wohnzimmer und denk so, und jetzt fangen sich die Vollidioten auch noch den dritten und baff, da war's, ja. Kam der dritte, wieder eine wahnsinnig gute Flanke. Kleindienst hochgestiegen, der war in einer anderen Etage wie die Abwehrspieler und köpft das Ding rein, sagt er danach im Interview. Ha, das ist eins von den einfacheren Toren, wenn man so eine Flanke bekommt. Ich weiß nicht, es gibt die Bilder vom CR7, wo er die anderen überragt, das war ähnlich. Ja, also okay. Tim Kleindienst, Bombe in meinen Augen, darf der nächstes Jahr aber nicht mehr in Heidenheim spielen.
Ja, ja,
und und dann haben sie erstmal einen ganz anderen Fußball an den Tag gelegt. Dann waren nicht mehr, es waren nicht mehr viele Minuten zu spielen. Und dann wurden sie aber nervös. Und dann dachte ich schon, ja, okay, gut, so kriegst du es nicht hin. Dann gab es eine Situation, Heidenheim hinten an der Eckfahne, schirmt einer den Ball ab, Mittelstädt eroberten sich und der hakt extrem nach und haut ihm hinten die Stollen in den Oberschenkel, in die Wade rein. Und Schiri zeigt eine rote Karte. Denkst auch so, ja, okay, gut, musste die geben. Nee, aber das ist wieder so eine rote Karte, wo ich nicht sage, das ist rote Karte wegen extrem V-Spiel, sondern rote Karte wegen dumm. Ja, sowas, das machst du einfach nicht. Sei es drum, der Trainer hat sich natürlich wahnsinnig drüber aufgeregt, dass es da eine rote Karte gibt. Nichtsdestotrotz war V-Spiel ausgeführt, noch 2-3 Stationen und da war die Mentalität plötzlich da und der Undaf macht es 3-3 noch. Ja, super. Der Frank Schmidt hat es richtig gesagt, an dem Spieltag oder bei dem Spiel sind alle enttäuscht. Ja? Stuttgart hat es komplett aus der Hand gegeben. Ja. Heidenheim hätte es dann, das wäre kein verdienter Sieg gewesen vom kompletten Spielverlauf, aber von dieser Mentalität. Wahnsinn. Ja, was die da jedes Mal, und das haben sie schon einige Male diese Saison gezeigt, Absteiger Nummer 1, nee. Die machen das richtig gut. Die sind, das ist ein richtig guter, eingespielter Haufen, der an sich glaubt. Und von daher hätten sie da auch wirklich die 3 Punkte wahrscheinlich irgendwo verdient gehabt. Aus Stuttgarter Sicht natürlich musst du happy sein, dass du da noch das 3-3 machst und den Punkt mitnimmst. Auch jetzt natürlich Abstand sind wir jetzt, glaube ich, 4 Punkte vor Dortmund. Und 9 meine ich auf, nee, nicht 9, 7 auf Leipzig. Ja, aber auch da ist ein schwieriges Restprogramm. Stuttgart spielt noch gegen Leverkusen, Stuttgart spielt noch gegen Bayern, Stuttgart spielt noch gegen Dortmund. Ja. Und jetzt also, mache ich die Überleitung zu deinem Spiel.
Ich bin noch nicht durch. Also ehrlicherweise dumm, ja, gebe ich euch recht. Also da wäre mehr drin gewesen, nachdem wir euch natürlich, und da sprechen wir gleich drüber, den Weg Richtung Vizemeisterschaft bereitet haben, indem ihr hättet auf einen Punkt an die Bayern ranrutschen können. Nichtsdestotrotz, klar, der VfB Stuttgart liefert eine Qualität ab, unfassbar, 27. Spieltag, immer noch kein richtiger Einbruch, also auch da dann nochmal die Mentalität zu haben, zu sagen, okay, ich komme nochmal wieder und mache noch das Unentschieden, ist ja fast Leverkusen-esque, wenn man es so sagen möchte, also was die am Wochenende auch wieder dahingelegt haben, gerade Patrick Schick, ich denke, wir haben am Samstagabend da in der Allianz Arena gesagt, Wahnsinn, wie viele Tore hat er eigentlich jetzt schon gemacht? Und er hat erst 5, weil er die Hinrunde verletzt war. Ja. Wie oft er jetzt auch gerade hinten raus immer noch trifft, verrückt.
Das ist der Gregoritsch von Leverkusen. Ja,
vielleicht. Nur zum VfB zurück, ja. Nur nicht alte Tugenden von wegen, ihr brecht ein, sondern alte Tugenden vielleicht, ihr seid der einzige Verein, der für Schlagzeilen abseits des Platzes sorgt. aktuell in der Bundesliga. Und das ist wirklich ein Kuriosum. Das nimmt langsam Ausmaße an. Die sind nicht mehr zu übertreffen. Marc, wir haben ja das letzte Mal vor 14 Tagen aufgenommen und ich habe ja auch diverse Arbeitskollegen. Klar, ich bin beruflich in Stuttgart beheimatet, habe da selber 10 Jahre gelebt, die natürlich dann dem VfB die Daumen drücken und da sehr nah dran sind. Und da ist es schon super interessant, jetzt mitzubekommen, auch was diese ganze Investorengeschichte für Wellen schlägt. Ja, also jetzt am Wochenende, also für mich sah es eigentlich vor dem Wochenende so aus, Klaus Vogt ist sehr isoliert. Auch die Fans geben ihm jetzt nicht mehr die Unterstützung, die er eigentlich erwartet hätte oder die er gebraucht hätte. Es soll, ich glaube, Adrian und Co. haben die Vertrauensfrage, wollen sie stellen. Es soll vorgezogene Präsidiumswahlen im e.V. geben. Nur vielleicht kannst du mich mal kurz abholen. Was ist denn der Stand der Dinge? Ich blicke nicht mehr durch, weil gestern brannte es tiefschwarz. Die Fotos habe ich auch gesehen.
Beim aberkannten Tor, das war das Dämliche von den Fans.
Ach so, sorry, okay. Aber das war ja, okay. Und jetzt ist es so, dass es soll wohl irgendwie einerseits gab es Hass gegenüber den Investoren. Irgendwie gab es eine ironische Schlagzeile, wurde mir weitergeleitet. Winamax möchte nichts mit Investoren zu tun haben wie Porsche und so weiter, weil es im Vorfeld ja die Diskussion gab, dass Porsche nicht happy war, darüber einen Wettanbieter auf der Brust vom VfB zu haben. Und jetzt dann on top noch die Schlagzeilen von wegen irgendwie, ja, am besten komplettes Präsidium raus, neue Wahlen. Was ist jetzt der Stand? Also was passiert jetzt gerade?
Traurig. Okay. Also eigentlich muss man wirklich sagen, es ist traurig, dass du dir wieder Baustellen aufmachst. Diese Geschichte Porsche kursiert ja schon lang, ja. Und kommt zu einem deutlich ungünstigen Zeitpunkt in meinen Augen. Dann sollte es ja diese Absprachen gegeben haben. Vogt muss dann den Aufsichtsratsvorsitzenden Posten aufgeben, wenn Porsche mit reingeht. Wovon er aber ja nichts wissen wollte oder beziehungsweise ja auch gesagt hat, das war aber davor so geregelt, dass einer vom e.V. oder der Präsident vom e.V. auch der Aufsichtsratsvorsitzende der AG sein muss, wenn ich es jetzt richtig zusammenbekomme. Jetzt Aufsichtsratsvorsitzende Tanja Gönner, die kenne ich bloß noch von Schlichtungsgesprächen von Stuttgart 21.
Ach, da war sie auch dabei.
Ja, selbstverständlich.
Aber wie hieß der nochmal, der es geleitet hat? Das war doch hier so.
Heiner Geißler.
Ja, genau,
Heiner Geißler, auch von der CDU damals. Ja. Und Frau Gönner, ich verstehe es nicht. Okay, wirklich schlichtweg, okay. Ich verstehe es nicht. Es ist ein Kasperles-Theater hoch 10. Ja. Es ist, du machst dir Baustellen auf und du verstehst Leute oder ich verstehe Leute inzwischen immer besser wie ein Thomas Hitzlsperger, der dann irgendwann gesagt hat, ey, nee, ich habe da keinen Bock drauf. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich mit dieser Geschichte wenig auseinandergesetzt, weil ich einfach hoffe, dass es sich irgendwie erledigt, auch mit dem Tennisbälle-Zeug und sowas, was da war. Auch das, ich habe mich da überhaupt nicht versucht. Ich dachte, das ist ein Business. Fußball ist ein Business und wenn du da mittelfristig mitspielen willst, bist du auf die großen Investoren irgendwo angewiesen. Und wir sprechen bei Stuttgart ja trotzdem irgendwie noch um 10, irgendwas Prozent.
Ja, ist zum Porsche gegangen.
Und nicht an der Hannover, Hoffenheim, Wolfsburg, Werkself, Bayer. Nee, das ist schon nochmal ein etwas anderes Modell in meinen Augen. Und der erfolgsverwöhnte Stuttgart-Fan, der sehr schnell pfeift, wenn es ihm nicht mehr passt, ist jetzt der da am lautesten schreit, wenn da irgendwas passiert. Deshalb, also ich bin ja auch jemand, der saß schon immer auf der Gegentribüne und weil ich Fußball sehen will, ja, weil ich am besten guten Fußball sehen möchte und versuche mir mit diesen in meinen Augen Nebenschauplätzen weniger auseinanderzusetzen. Und ich glaube auch, dass das ein Sebastian Hoeneß wunderbar macht und auch der Wohlgemut. Auch ich glaube, die kriegen es auch ganz gut hin, von der Mannschaft wegzuhalten. Das ist wirklich bemerkenswert. Ich finde es ganz, ganz traurig, was da wieder passiert. Ja. Es ist ein Theater, es sind Intrigen, es sind Sticheln gegeneinander und das ist ganz, ganz schlimm. Also solche Geschichten in meinen Augen gehören nach München und nicht nach Stuttgart.
Ja, ich finde es interessant. Ich meine, über München rede ich jetzt gleich gerne, nur das ist schon Interessant, dass ihr jetzt trotz des sportlichen Erfolgs, ich meine, vor einem Jahr habt ihr da, oder die letzten Jahre, um den Abstieg gekämpft, oder um den Nicht-Abstieg, besser gesagt, und jetzt da quasi auf drei, nach all der Scheiße geht's auf die Reise, internationale Plätze, wahrscheinlich Champions League nächstes Jahr, und ist natürlich für dich auch geil, weil du siehst dann wirklich ja nochmal auch die Top-Teams Europas hier auflaufen dann im Schwarm.
Das sind meine Spiele, wo ich dann noch hin darf.
Ja, genau, wenn du den Ausgang bekommst, und das ist schon trotzdem bemerkenswert, dass das jetzt so hoch kocht, und es kocht ja eigentlich erst seitdem hoch, seitdem sie wirklich Vogt abgesägt haben. Klar, das war wahrscheinlich der Deal, so habe ich es irgendwie mitbekommen, und Vogt hat das selber unterschrieben und will davon halt jetzt nichts mehr wissen, und jetzt bin ich echt gespannt, wohin das noch führt. Ich sage euch, also ich hoffe natürlich noch, dass wir euch kassieren irgendwie, vielleicht im direkten Duell können wir bis auf einen Punkt dranrutschen, und dann ist die Frage, ob ihr nochmal irgendwo was federn lasst. Nun, wir haben jetzt auch kein leichtes Rückprogramm. Wir spielen auch noch gegen Leverkusen, und das wird schon noch knackig. Naja.
Da interveniere ich aber jetzt einmal, weil Stuttgart, sorry, vorweg, ist eine Mannschaft, die liegt euch dieses Jahr nicht.
Ja,
das hast du das wirklich in beiden Spielen gesehen.
Fußball.
Bundesliga, nee, aber Bundesliga und DFB-Pokal danach. Das war wirklich, ich saß da drin, habe mir das angeguckt und denk so, was will Dortmund denn eigentlich machen? Ja, die können gar nichts verändern, dass sie nicht ins Schwimmen kommen. Ja? Ja. Und deshalb glaube ich, also wahnsinnige Big Points gestern, du kommst da jetzt gleich drauf, wahnsinnige Big Points und bombastisch, dass das auch mal wieder geklappt hat, und natürlich auch gut für die Dortmunder Seele.
Ja.
Natürlich jetzt ein Unterstreichen vom Edin Terzic.
Ja. Oh, ja.
Nein, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass Stuttgart eher noch woanders federn lässt. Ja, gerade München, was Stuttgart wiederum nicht so liegt. Aber ich glaube, wird schwierig im Westfalenstadion. Definitiv ohne Waldemar Anton. Aber ich glaube, nächste Woche? Samstag 18:30
Uhr. Ja.
Anton, glaube ich, fünfte gelbe Karte.
Ja.
Ein bisschen blöd, vor allem wie er sie bekommen hat. Und ich glaube es aber nicht, dass ihr da was holt. Also ganz freundlich, ich muss nicht sticheln oder sowas. Ich lasse mich aber auch einen besseren belehren dann am Ende. Wenn ich was gelernt habe als Stuttgart-Fan, dann ist es verlieren zu können. Nee, das sagt man nicht mehr. Man darf nicht akzeptieren zu verlieren, aber man muss mit Niederlagen umgehen können. Und das lernst du als Stuttgart-Fan.
Das ist halt einfach.
Meine ganzen Freunde hier, alle, wirklich, da sind ja 70% sind ja Bayern-Fans. Ja, das ist ja wirklich schrecklich, dass die. Wenn es dann mal nicht läuft, dann ja, komm.
Ja, und das ist die perfekte Überleitung, weil ich habe wirklich in viele, ja, wobei am Ende waren gar nicht mehr so viele Bayern-Fans da, aber ich habe in viele Gesichter geguckt, die wirklich, also es war ein lang gehegter Traum, der da am Wochenende in Erfüllung gegangen ist, einmal in die Allianz Arena, das stand auch bei mir auf der Liste, habe ich noch nie gesehen, 20 Jahre alt jetzt das Stadion, 2 WM, 2-6 errichtet, und ich bin gefühlte 100 Mal dran vorbeigefahren, aber noch nie drin gewesen. Und dass ich dann das Spiel da sehen konnte, Wahnsinn. Auch in der Art und Weise. Ich bin natürlich mit gemischten Gefühlen hingefahren. Wir haben seit 10 Jahren da nicht gewonnen. 9 Niederlagen am Stück quasi. Immer ohne Ende Gegentore. Das Hinspiel im Westfalenstadion sang- und klanglos untergegangen. Irgendwie nach 10 Minuten stand es 2-0 gefühlt im November. Und jetzt sitze ich hier mit einem Strahlen vor dir. Und das ist einfach nur geil gewesen. Auch dieses Spiel vom Spielverlauf. Also erstmal blauer Himmel, Sonnenschein, ich komme in München an, Samstagmittag, 15:30 Uhr, 25 Grad, ja, und ich so, Alter, das ist wirklich eine andere Welt, ja, es ist fast Italien, und mag München als Stadt natürlich auch sehr gerne, schnell ins Hotel, bin da abgeholt worden, sind dann ins Stadion gefahren und kommen dann da rein, und neben uns saß gleich ein Pärchen, auch schwarz-gelb, also wir waren auf der, was ist das, rechts vom Gästeblock, so ein bisschen rechts gehalten, wie viel, welche Tribüne, das ist keine Ahnung.
Du meinst den Gästeblock, der irgendwo oben ins
Eck reingezweigt wurde? Ja, der Gästeblock, das ist eine absolute Frechheit. Ja. Also, das war mir ja schon bewusst, dass Uli Hoeneß da gar keine Register gezogen hat, als das Ding geplant wurde und da wirklich die Gäste einfach unter das Dach verfrachtet hat. Da. Also das ist absolut frech. Aber wir waren so leicht rechts vom Gästeblock und eigentlich eher dann auch eine Art Haupttribüne, keine Ahnung. Dachtest du, okay, hier sitzen um dich rum nur rote Trikots. War de facto auch so, nur direkt neben uns saß ein Pärchen aus Düsseldorf, schwarz-gelb gekleidet, wo ich dachte, so, ja, wunderbar, grüßt euch, und gleich dann auch auf Du und Du gewesen, mit dem ein bisschen gequatscht vorm Spiel. Und dann muss ich wirklich sagen, Da war ja noch die Stimmung gut, auch vorm Spiel, weil Leverkusen lag 1-0 hinten. Das haben die da auch lautstark dann zelebriert im Stadion. Und dann musste der Stadionsprecher sehr kleinlaut gegen so 5:30 doch verlauten, dass Leverkusen dann doch noch 2-1 gewonnen hat. Und dann war die Stimmung wieder kurz schlecht. Und ja, dann ging es ja auch los mit den Vorbereitungen. Die Aufstellungen wurden bekannt gegeben, die Mannschaften sind rausgekommen. Und es lief. 10. Minute, gleich das 1-0 von Adeyemi. Und es war genau das, was sie sich ausgedacht haben. Sie haben halt gedacht, okay, gucken wir mal, lassen wir die Bayern mal kommen, ob sie das Spiel wirklich so aufziehen können, wie sie sich das die waren ja in den letzten Spielen vor diesem Spiel ja auch nicht schlecht. Haben ja auch wieder gewonnen, haben zurück in die Spur gefunden. Dieses ganze Tuchel-Drama scheinte sich gelöst zu haben, wie gesagt, scheinte. Weil ja jetzt klar war, er geht im Sommer und jetzt werden die Spieler wieder in die Pflicht genommen und mal gucken, ob das so kommt. Und ja, dann, ich schon eine ziemliche Krawatte in den ersten Situationen gehabt vom Goldjungen, also Julian Brandt wieder viel verloren, auch an Bällen, weil ich dachte so, oh, das darf nicht wahr sein. Nur dann sticht er auf einmal durch, spielt den Ball auf Adeyemi links und der legt ihn an Ulreich vorbei. Gab es im Hintergrund viel Kritik an Ulreich, den hättest du auch halten können. Und nichtsdestotrotz steht es dann 1-0 in der 10. Spielminute. Wir vier fliegen von den Sitzschalen und jubeln da lautstark, wo wir uns rum nur lange Gesichter. Aber sie haben uns noch freundlich behandelt. Und ja, dann guckte ich meinen Kompagnon an, mit dem ich da war, Grüße gehen raus, und dachte dann so, oh ja, München, jetzt kannst du aber auch nochmal richtig auf die Fresse geben. Und dann, jetzt bist du hier schon eins und hast hier richtig aus dem Fenster dich gelehnt und richtig laut gejubelt, bist wirklich alle in den Arm gefallen und so. Ja, und das Spiel an sich, also es war jetzt auch nicht mega geil. Wir haben viele Bälle verloren, wir haben viele Stoppfehler gemacht, und auch wirklich so Fahrlässigkeiten, wo du sagte, was trainiert ihr den ganzen Tag? Ihr müsst eine Sache trainieren, ihr müsst die Abläufe müssen funktionieren. Die funktionierten bei uns nicht, aber sie funktionierten auch bei den Bayern nicht. Und das fand ich beeindruckend. Und ich dachte vor dem Spiel, scheiße, wir spielen ohne defensives Mittelfeld, weil die Aufstellung, wenn du dir die nochmal anguckst, da habe ich schon geschluckt und gemeint so, boah, Alter, Can, Brandt und Mecha. Vor der Defensivreihe, wo ich schon dachte so, Alter, ohne defensives Mittelfeld in München. Nur de facto haben irgendwie Hummels und Reiersson, die standen sehr hoch, haben die da irgendwie unterstützt gefühlt und haben es dadurch geschafft, dann auf der rechten Seite irgendwie Musiala komplett, irgendwie, der hatte ein, zwei wirklich tolle Chancen, aber ansonsten Davies weg, abgemeldet. Kane hat natürlich eine hundertprozentige, die macht er normalerweise, wo ich sage, krass, dass er den noch vorbeisemmelt. Und ja, wir hatten sicherlich auch Glück bei der Szene. Ich glaube, Reiersson stiefelt Musiala hinten auf die Achillessehne, irgendwie auch so unglücklich, wie du es gerade erzählt hattest, wo es dann auch mal rot gab. Also gerade, wie heißt der, den wir von München geholt haben, der jetzt gerade auch rot gesperrt war? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Warte mal, sage ich dir gleich. Der hat ja vor 14 Tagen noch rot bekommen dafür, weil er unglücklich dem hinten auf die Achillesferse gestiegen ist, wo jetzt auch die Schiedsrichter angehalten sind. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Auf jeden Fall, die Schiedsrichter sind angehalten, halt dann auch zu verwahren, beziehungsweise vom Platz zu stellen, weil es halt einfach gefährliches Spiel ist, auch wenn es absolut.
Da hat sich doch sogar der Schiedsrichter jetzt aber im Nachhinein sogar dafür entschuldigt, dass er da nicht.
Ja, er hat es nicht so gesehen.
Aber genau. Musiala quasi entschuldigt, dass er es anders gesehen
genau,
hat. Aber
genau. Nur die Nummer von Hummels, wo Tuchel sich am Ende so drüber aufregt, das sehe ich ja gar nicht. Also er macht ja da irgendwie, hat seinen Fuß über dem Kopf. Der Ball springt ihm da dran, an den Fuß und dann noch
Fuß
an
die Hand. Ja. Und das wird nicht als Handspiel gewertet, weil es selbst, also wenn man sich selbst in der Bewegung, dann wird das nicht gewertet.
Genau. Ja, und dann vom Spielverlauf hinten raus, dann dachte ich schon so, wer uns immer wehtat in den letzten 10 Jahren, war immer Coman. Der kommt natürlich dann auch in der 63. Minute und dann denkst du dir so, er hat dann auch so ein, zwei Dinger, wo du sagst, boah, das tut wieder schon weh, der kommt verdächtig nahe, zieht dann auch mal ab und so. Und ja, Alex Meyer, Fußballgott im Tor, ne, der regelt dann im Zweifel.
Hat er wirklich Vergangenheit.
Viel festgehalten.
Und schimpft nicht so viel auf Jan Regensburg, weil da kommt er her.
Ach, wirklich? Ja, okay, wusste ich auch gar nicht. Habe ich gar nicht so auf dem Schirm. Und dann in der 83. Minute, irgendwann kam dann auch Aller bei uns, wo ich dachte, boah, und da merkst du wirklich, der hat null Spritzigkeit, da geht gar nichts nach vorne. Ja? Also, warum nimmt er den Füllkrug runter, wenn er doch jetzt irgendwie jetzt gerade ganz gute Chancen hatte. Er hatte sich so ein bisschen da immer festgezeckt da im Strafraum und dann nimmt er aber den Aller und der Aller legt dann so geil bei einem Konter rechts raus auf Reiersson, der dann irgendwie aus gefühlt 16 Metern von der Strafraumkante von rechts das Ding da reinzimmert und dann flog alles aus dem aus allen Gläsern quasi über diese Haupttribüne. Und dann, ja, die Bayern sind ja dann alle aufgestanden gegangen. Dann wurde es auf einmal leerer um uns. Und dann gab es ja noch das 2-1. Und das war von der Story natürlich perfekt. Harry Kane macht, glaube ich, in der 86. den Anschlusstreffer, wo ich dann auch erst dachte, ah, verdammt. Und auf den TV-Bildern sah es ja dann auch so aus, weil der Winkel der Kamera so schlecht war, dass er nicht im Abseits stand, aber anscheinend stand das dann. Und dann war es von der Story. Dann sind auch die Letzten aufgestanden um uns rum und sind gegangen. Und da dachte ich so, Wahnsinn, was für einfach ein Drehbuch. Ja, ich komme hier hin, erstes Mal, denke mir so, Wahnsinn, München, du kriegst nur aufs Fressbrett seit Jahren. Ja, seitdem Kloppo gefühlt weg ist, gehst du hier immer unter. Dann in der Saison, wo es für uns eigentlich nur noch, also geht schon noch um Champions League, ist schon wichtig, nur de facto geht es nicht um den Titel. Und die Bayern spielen dann so ein Spiel. Du, der einzige Unterschied am Ende war wirklich, dass wir griffiger in den Zweikämpfen waren. Ich hatte auch den Eindruck, dass gerade Sané und so viel so Theatralik und so bei den Bayern, der hat sich ja wohl auch richtig aufgeregt über seine Auswechslung und Tuchel hat das sehr nüchtern runtermoderiert. Und ja, am Ende gewinnen wir das Ding. Also ja. das war geil.
Es ist aber das Abbild, das, ich hoffe, es sind nicht zu viele Bayern-Fans dabei, die hier zuhören, aber das ist das klassische Abbild. Du kannst eine Serie hinlegen und gegen Dortmund wie viele Male hintereinander zu Hause gewinnen? 8-mal, 9-mal, 10-mal, ja. Und dann verlierst du einmal und das ist der Sport. Ja, du verlierst ja, halt auch. Das gehört dazu. Ja. Auch eine Niederlage gehört dazu. Und dann das Stadion so zu verlassen. Die haben ja wieder Drohnenaufnahmen von oben gezeigt, wie aus diesem schönen Stadion aus allen Öffnungen die Leute rausgegangen sind. Und das ist traurig. Aber das spiegelt in meinen Augen auch so ein bisschen den klassischen verwöhnten Erfolgsfan wieder.
Ja, und was noch on top kommt, ich war wirklich erschrocken, wie schlecht die Stimmung ist. Also wir haben schon ein Thema gehabt als Dortmunder, weil unsere Ultras sind wieder nach Hause gefahren. Es waren irgendwie 5 große Flaggen und ein paar Doppelhalter erlaubt und wir haben wohl mehr mitgebracht und dann haben die gesagt, okay, wir fahren wieder. Also es war kein organisierter Supporter, es waren irgendwelche Normalos, die da die Lieder angestimmt haben. Nur die waren teilweise genauso laut wie die...
Ich wollte gerade sagen, die reicht es ja.
Ja, und da habe ich wirklich gesagt, was ist das denn hier? Und dann hauen die auch noch alle ab. Also das fand ich auch wirklich enttäuschend, weil ich fand das Stadion wirklich... Also tolles Stadion, richtig geil in den Berg gebaut. So Verkehrsführung hätte man besser machen können, wenn du es vor 20 Jahren geplant hast. Das kriegst du auch geregelt, so an so einem Autobahnkreuz. Warum ist das so beschissen? Weil wir mussten ewig warten, bis wir da wieder wegkamen. Nur an sich war es natürlich ein Feiertag. Und ich bin dann noch runter mal ans hier Gitter von der Tribüne. Wir waren so oberhalb dann der des Unterrangs, wo dann halt Ehrentribüne war und dann Hoeneß und so. Und da saß Aki alleine und der hat wohl irgendwie, jetzt habe ich gelesen, gegen die Hausordnung verschossen, weil er da die längste Siegeszigarette überhaupt geraucht hat, die ich je gesehen habe. Ich habe noch nie so eine lange Zigarette gesehen, die er da sich dann angesteckt hat. Und er saß alleine auf dieser Ehrentribüne und hat sich dann wahrscheinlich gedacht, boah, ich fahre hier seit 10 Jahren hin und kriege nur aufs Fressbrett. Jetzt packe ich hier meine Kippe aus, weil Rauchen natürlich im Stadion in München verboten ist.
Ist das so?
Ja, das stand jetzt bei Sport 1, habe ich das gestern gelesen, ja.
Oh, ja, das ist aber ja auch nichts. Also wenn es ein Familienblock ist, würde ich sagen, ja, okay.
Ja, in Dortmund, ganz legendär, die Kamera steht häufig so, dass da drunter raucht immer einer. Da siehst du manchmal die Rauchschwaden aufsteigen, wenn du die Übertragung guckst und so. Also,
ja, aber es sollte, es muss trotzdem immer noch so ein bisschen, und ich finde das das Schöne beim Fußball, du brauchst weiterhin diesen Bier- und Bratwurst-Charakter für den Fußball. Und das macht es auch aus. Ja? Ja. Und je näher du auch vom Stadion, es wird moderner, es wird anderes Catering, was es da dann auch alles gibt und so. Aber man sollte dem Ganzen nicht den Stecker ziehen, weil das ist das, wo es herkommt und das ist die Basis und das ist das Wichtige für den Fußball. Da fängt es da an, dass solche Verbote kommen. Es geht über Vermarktungsgebühren für DAZN, Sky, Wow, wie auch immer. Und man darf aber trotzdem, und dann sind wir ja noch nicht mal bei Investorengeschichten, ja.
Ja.
Aber trotzdem muss das Ganze, das Gesicht bewahren und trotzdem der Fußball muss wissen, wo er herkommt. Und das ist ganz arg wichtig. Und dann, wenn es solche Verbote gibt, so, sorry, ey, das ist, ich kann Zigarettenrauch selber nicht mehr riechen. Ja, ich habe früher auch geraucht und ich habe auch wirklich viel geraucht im Stadion. Aber wenn da einer quarzt, dann soll er quarzen. Der ist genauso angespannt wie ich.
Ne?
Dann gibt es halt andere, die saufen 6 halbe oder 8.
Das ist
6 ist ja noch fast normal, aber 8 halt dann.
Ja, das ist akzeptiert. Nee, nur so gehen wir natürlich beseelt vom Platz. Ja,
Frage, mach du, nee, mach du erst.
Jetzt natürlich Edin wieder ein bisschen fester im Sattel. Ich bin gespannt. Heute kam die Meldung, Mislintat fängt diese Saison schon an, soll die Kaderplanung übernehmen. Ich bin gespannt, was das auf Führungsriege bedeutet. Und hat ja auch beim VfB ein paar Spuren hinterlassen.
So. Ja, aber keine schlechten. Ja, also nicht so schlechte, wie er bei Ajax hinterlassen hat. Ich hatte früher immer aus Stuttgarter Sicht aus, hatte ich immer so ein bisschen die Angst, wenn es bei euch nicht richtig gut läuft, gerade jetzt mit Kehle und sowas, dass ihr uns den abnimmt. Ja, dass sich das dann so verkracht da bei uns und der jetzt über Umwege zu euch kommt. Ja, alles gut, aber der ist, das passt. Wenn der wieder bei euch wäre, ich glaube, dass es passen würde, der funktioniert. Das ist einer, der hat Schwarz-Gelb im Blut, ganz klar. Und ich glaube, das könnte fein werden, auf jeden Fall. Ja. Ich habe aber noch was.
Ja, dann hau raus.
Jetzt habe ich es wieder vergessen. Nein. Mein schönstes Erlebnis in der Allianz Arena war auch ein Sieg vom VfB. Ja. Ich hatte keine Karte. Ja. Geh vor das Stadion. Ja, normalerweise sind ja Leute hier, ich suche Karte. Karte. Natürlich, ja, nicht funktioniert. Haben wir uns mit einem Kumpel und seiner Mitbewohnerin damals hergesetzt in diesen Paulaner-Treff und haben uns gefragt, ob wir uns wo dazusetzen dürfen. Dann sagen die zwei Damen, ja, und wenn jetzt übrigens die, auf die wir warten, jetzt nicht bald kommen, habt ihr Karten? Dann sage ich, nee. Ja, wir hätten noch drei übrig.
Krass.
Haben wir da wirklich kurz vor Spielanpfiff haben wir drei Karten bekommen.
Wahnsinn,
Ein Bayern-Fan dabei. Ja. Und ich kenne relativ viele, die in der Südkurve Dauerkarte haben. Und früher ging das ja noch easy. Einer rein, einer raus, zwei rein und so. Ja. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen jetzt alle trotzdem in die Südkurve. Ich habe meine Jacke mit dem Stuttgart-Trikot bis unter den Hals zugemacht. Und wir haben 3-2 gewonnen. Ein Traum, hey, ich habe da drin
krass
innerlich eine innerliche Ekstase gehabt unter meiner Jacke. Ja, es war ein Traum. Das war richtig, richtig cool.
Ja, hast du noch irgendwie eine internationale Auswärtsfahrt, die du mal irgendwie gemacht hast? Wobei VfB, 2008 vielleicht oder so, keine Ahnung. Oder bist du zweite Liga irgendwie, oder vielleicht schlimme Erlebnisse, keine Ahnung, will jetzt hier auch nicht zu schlechtesten Gefühle am Ende machen, nur wenn du jetzt irgendwie noch was hast, was so eindrücklich in Erinnerung geblieben ist von deinen Auswärtserlebnissen, hau die ruhig hier raus.
Also Auswärtserlebnis war gigantisch immer, also Köln finde ich wahnsinnig cool, einfach, ich mag die Stadt.
Ja.
Waren wir schon.
Müngersdorfer Stadion ist auch geil.
Ist cool. Geiles Fußballstadion. Ja. Du brauchst zwar auch lang wieder weg.
Ja. Aber die Kölner Hymne finde ich schon auch eine der schönsten und das ist schon einfach.
Ja, und da kriegst du dann dein Frühkölsch und sowas. Da haben wir auch einen schönen Ausflug, auch von der Familie aus quasi oder von unseren Dauerkarten. Verwandtschaft her haben wir das gemacht. Das war bombastisch. War unser Freund Thomas, um das Ganze zu schließen, auch mit dabei. Ja, der hat auch gesagt, hätte er Bock drauf, hat mich morgens hier abgeholt, über Heilbronn nach Köln gefahren. War mega, war bombastisch, hat richtig Spaß gemacht.
Ja,
geil. Ich hatte eine sehr geile Auswärtsfahrt in Hamburg zum HSV. Hab wahrhaftig über die Telekom, über Facebook habe ich Karten geschenkt bekommen oder gewonnen. Geil. Das war das einzige Mal in meinem Leben, da ich was über gewonnen habe. Ja, über Facebook. Und dann haben sie gesagt, ja, für ein Auswärtsspiel.
Ja.
Und da habe ich gesagt, ja, dann würde ich Hamburg. Hab zum Kumpel gesagt.
Wie, und dann hast du über die VfB-Facebook-Seite, oder?
Nee, das war Telekom-Facebook-Seite. Ach so, Telekom-Facebook-Seite, ja, und dann durfte ich mir
VfB-Karten verlost.
Egal was, du konntest sagen, wo du gerne hin möchtest. Dann habe ich gesagt, Stuttgart gegen Hamburg.
Ja.
Und habe dann zum Kumpel gesagt, ich habe die Karten besorgt. Ich habe Punkte. Ich habe Punkte. Besorg uns einen Flug nach Hamburg und du machst die Unterkunft.
Ja.
Bombastische 2 Tage. Wir haben zwar verloren, aber auch da, wenn wir jetzt für Stadionhymne, damals Lotto King Karl, der letzte Lude, in seiner besten Rolle, steht auf dieser Hebebühne und singt Hamburg meine Perle, das ist schon ein Traum. Schon,
stimmt, gebe ich dir recht.
Das ist, war schon
haben
super.
Haben sie aber abgeschafft jetzt,
glaube ich. Weil der HSV versucht gerade alles umzukrempeln, weil sie sagen, es liegt an Lotto King Karl, dass sie nicht funktionieren. Ja, nee. Ja, und
immer alles anders machen ist auch nicht die Lösung.
Ja. Genau.
Ja, krass, okay. Ja gut, ich glaube, dann sind wir durch. Ich weiß nicht, wenn du noch irgendwas auf deiner Recherche, die nicht verlangt war vorab, also wenn du irgendwie noch was hast, dann hau das jetzt gerne raus, ansonsten machen wir gerne einen Deckel drauf. Wir sind jetzt schon bei über einer Stunde 20.
Wir wollten eine Stunde machen.
Ja, deswegen, ich muss jetzt gleich noch ein bisschen weiterfahren. Deswegen danke ich dir für deine Zeit, deine Gastfreundschaft, dass ich hier heute sein durfte, mit dir das Ja, wir haben lange keinen Live-Podcast mehr auch gemacht, also von Gesicht zu Gesicht, Marco und ich. Deswegen freue ich mich, dass das jetzt auch mit dir hier mal geklappt hat. Du bist herzlich gerne wieder eingeladen. Und ansonsten, ja, warten wir jetzt mal ab, was der VfB noch so zaubert, was die Ulmer Spatzen so zaubern. Das kannst du mir nochmal sagen. Ich hab's, könntest du auch einfach googeln. Warum Spatzen?
Das ist das Ulmer Symboltier.
Ach
ja, so. Ist ja quasi dieser Spatz, ist der Ulmer Spatz, ist im Wappen mit drin und heiß. Also wir haben einen schönen Blick aufs Ulmer Münster von hier aus, hat aber damit jetzt nichts zu tun. Nein, die Ulmer waren wohl früher, sagt man denen nach, ein bisschen dumm.
Ja, okay.
Und haben versucht, einen großen Baumstamm durchs Stadttor zu tragen.
Ja.
Und das quer. Und haben halt gemerkt, dass sie nicht durchkamen. Bis sie einen Spatz gesehen haben, der einen Strohhalm im Mund hatte, um durch eine schmale Öffnung und ist halt
längs
geflogen. Ja. Und da haben sie gemerkt, oh, wir könnten ja diesen Baumstamm auch längs nehmen. Somit hat sich, oder das ist die Geschichte hinter dem Wappentier des Spatzes, ja.
Ja, das ist doch mal hier zum Abschluss eine fantastische Wissensvermittlung über die Ulmer. Und ja, also in der Tat großartiger Blick hier raus auf den Ulmer Münster und ist ja und ist nach wie vor, glaube ich, um den letzten Fakt hier rauszudrücken, glaube ich, immer noch der höchste
Kirchturm der Welt.
Ja. Genau, also größer als Kölner Dom.
Höher.
Höher als der Kölner Dom.
Und aber ich glaube. Also, Barcelona ist da gerade Familia, die arbeiten dran, dass er höher wird, aber ja, gut, heute können wir das auch alles machen.
Also deswegen auch von überall aus der Stadt sichtbar.
Ja, genau.
Alles klar, lieber Philipp, vielen, vielen Dank und ja, Grüße gehen raus an die Endgeräte nächste Woche, dann in alter Besetzung, sofern Marco sein Fitnessprogramm abgeschlossen hat in Berlin und um Berlin herum und in diesem Sinne, schönen Abend zusammen, schöne Woche, auf bald.
Vielen Dank, ciao.